Здравейте, Бог, Буна, Здраво und Hallo, liebe Balkan-Freunde. Ihr hört die dritte Ausgabe meines Podcasts Balkan Perspectives. Heute drei Themen, ein Land. Es dreht sich alles um Bulgarien und um die Korruption, um den Pessimismus und Nationalismus im Land. Fangen wir mal an mit dem Thema Korruption. Bevor ich euch aber mit irgendwelchen Statistiken erschlage, hier ein, wie ich finde, sehr plastisches Beispiel aus diesem Sommer. Ich war 2 Monate in Bulgarien, in Burgas an der Schwarzmeerküste, und eines Tages bin ich mit dem Bus von Burgas nach Gradina gefahren. Das ist ein Ort, wo viele junge Menschen zelten, und ich wollte mich dort mit Freunden treffen und den Nachmittag verbringen. Und auf dem Weg, auf dem Hinweg habe ich 3,70 € bezahlt. Das sind so umgerechnet 2 €. Die zahlt man auch im Bus. Da kommt eine Kassiererin und du gibst das Geld, und normalerweise kriegst du auch nichts zurück, also kein Ticket. Aber dieses Mal habe ich in der Tat ein ordentlich ausgedrucktes Ticket bekommen. Und ich habe sie dann gefragt, was das soll. Und sie meinte, es wird kontrolliert. Und in der Tat, wenige Haltestellen später stieg dann ein staatlicher Kontrolleur ein, hat dann alles gecheckt, alles war okay. Und der Hintergrund ist, dass die Busse an der Küste von privaten Unternehmen betrieben werden und die Stadt kontrolliert, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Soweit, so gut. Ich hatte dann echt daran geglaubt, dass sich da was getan hat in puncto Korruption, beziehungsweise in puncto Antikorruption in Bulgarien, bis ich mit dem Bus am Abend zurückgefahren bin. Denn als ich das Geld gegeben habe, kriegte ich auf einmal nichts zurück, also kein Ticket. Und ich meinte zu der Kassiererin, es wird doch kontrolliert. Und da meinte sie, guck mal auf die Uhr, es ist nach 18 Uhr. Keiner kontrolliert mehr. Ja, so viel zum Thema Korruption in Bulgarien. Meine Hoffnungen sind damit verpufft. Und diese Korruptionskultur ist, wenn man überhaupt von einer Kultur sprechen kann, aber diese Korruptionsdenkweise ist in allen Schichten, in allen Bereichen, in allen Poren der Gesellschaft. Letzten Monat sollte im Parlament ein lang ersehntes Antikorruptionsgesetz verabschiedet werden. Es sollte die Korruption auf höchster Ebene, wenn nicht bekämpfen und ausrotten, aber dann zumindest einschränken. Dafür sollte auch eine Antikorruptionsbehörde geschaffen werden. Aber ratet mal, was passiert ist. Also das Gesetz ist in der ersten Lesung ad acta gelegt worden. Also nichts. Es haben nur 101 Abgeordnete dafür gestimmt, aber das reicht nicht in Bulgarien, um ein Gesetz verabschieden zu können. Also wir bleiben beim alten Gesetz, das wenig Sanktionsmechanismen bietet, überhaupt die Korruption zu bekämpfen. Es ändert sich also vorerst gar nichts. Darüber habe ich mit dem Vorsitzenden von Transparency International Bulgarien gesprochen, Kalin Slavov. Das Interview haben wir auf seinen Wunsch hin auf Bulgarisch geführt, deswegen musste ich das overvoicen, also nur zur Info. Hier ist das Interview.
Добър ден, господин Славов. Много ви благодаря, че намерихте
време. Guten Morgen und vielen Dank, Herr Slavov, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir über ein sehr schmerzhaftes Thema für Bulgarien zu sprechen, nämlich über Korruption. Wieso schmerzhaft? Das Land stagniert und besetzt in den meisten Statistiken die hintersten Plätze, wie etwa im aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International. Da hat Bulgarien insgesamt 43 Punkte erzielt. 0 steht für sehr korrupt und 100 für sauber. Meine Frage, wieso erzielt Bulgarien immer solche miserablen Werte?
Das ist eine lang anhaltende Tendenz. Seitdem dieser Index existiert, ist Bulgarien praktisch immer auf dem gleichen Niveau, mit leichten Variationen nach oben oder nach unten. Das ist ein Beweis für ein chronisches Problem in der Gesellschaft. Laut einem anderen Transparency International Index, dem National Integrity System Index, sind der gesetzliche Rahmen und die Ressourcen im EU-Vergleich gar nicht schlecht. Aber bei der Umsetzung sind wir auf einem ganz niedrigen Level.
Was funktioniert denn nicht in Bulgarien?
Was nicht funktioniert? Eines der Dinge, die nicht funktionieren, ist das Rechtssystem im Land. Es kann keinen effizienten Zeugenschutz garantieren und gleichzeitig effektive strafrechtliche Maßnahmen durchsetzen. Die Gesellschaft hat einfach wenig Vertrauen in die Gerichte und deswegen ist der Wille nicht da, mit den Gerichten zu kooperieren. Wir haben einen runden Tisch zwischen investigativen Journalisten und Ermittlungsbehörden organisiert. Dabei ging es konkret um die Korruption bei Wahlen. Die bulgarischen Journalisten recherchierten, berichteten, zeigten handfeste Korruptionsfälle in den Medien und erwarteten eine Reaktion von den Staatsbehörden. Aber leider, das haben auch die teilnehmenden Behörden bestätigt, wenn eine Person als Zeuge eingeladen wird und wenn diese Person mit ihrem Namen aussagen und damit Verantwortung übernehmen muss, verweigert sie die Aussage. Das Vertrauen in die Gerichte ist einfach nicht da. Von 500 Signalen in den letzten Wahlen gab es 15 Ermittlungen und ca. 5 Verurteilungen. Sie sehen, dass die Pyramide umgedreht ist und nach unten sehr schnell schmaler wird.
Letzten Monat ist das neue Antikorruptionsgesetz in erster Lesung gescheitert. Es sollte eigentlich die Korruption auf höchster Ebene bekämpfen. Warum haben so viele dagegen gestimmt?
Das war ein sehr negatives Signal. Aber man muss es so sehen. Dieser Gesetzesentwurf beinhaltete, wie viele andere, zu Beginn einige Ansätze, über die man natürlich streiten kann. Aber in der ersten Lesung wird ein Gesetz lediglich wegen seiner Richtung, seines Anspruchs beschlossen. In dem Fall sprechen wir von einer Antikorruptionsausrichtung, vom Willen. Und dann in den nächsten Gesetzgebungsphasen wird das Gesetz noch überarbeitet. Ich denke, das Problem war, dass es grundsätzlich ein Misstrauen in den Pragmatismus einer solchen Regulierung gab. Deswegen ist es gescheitert.
Was stand denn überhaupt konkret im Gesetz, dass die Parlamentarier Angst hatten, dieses zu beschließen?
Ich würde nicht sagen, dass sie Angst hatten. Vielmehr ging es darum, dass die meisten Abgeordneten nicht davon überzeugt waren, dass ein neues Gesetz notwendig war, ausgehend von der Tatsache, dass wir ohnehin gute Gesetze haben. Die Gründung einer neuen Institution, wie im Gesetz vorgesehen, mit außerordentlichen Befugnissen, war politisch nicht durchsetzbar. Immer wenn eine solche Behörde mit vielen Befugnissen ausgestattet wird, besteht die Gefahr, dass diese nur für politische Ziele eingesetzt wird. Diese Behörde sollte unabhängig sein. Sie wäre jedoch von der Exekutive gewählt, auf Vorschlag des Ministerpräsidenten und mit Dekret vom Präsidenten. Das bedeutet, in seinem Ursprung wäre das Gesetz bzw. die Wahl des Vorsitzenden dieser Behörde am Ende eine Entscheidung der Exekutive gewesen.
Und wie hat Brüssel reagiert und überhaupt was für Instrumente hat die EU im Kampf gegen die Korruption in Bulgarien?
Die EU beobachtet Bulgarien und seinen Fortschritt im Rechtssystem und vor allem im Bereich Antikorruptionsmaßnahmen. Diesen Monitoring-Prozess gibt es jetzt schon lange und meiner Meinung nach hat dieser Mechanismus seine Möglichkeiten ausgeschöpft. In diesem Prozess wird von Bulgarien erwartet, dass es sogenannte Action Plans entwickelt mit konkreten Maßnahmen. Dieses Gesetz, was im September gescheitert ist, war Teil eines solchen Action Plans.
Also EU guckt zu, sagt, was verbessert werden muss, Bulgarien macht Action Plans, aber am Ende ist keine richtige Action zu sehen, oder?
Ja, zum größten Teil ist die Ausführung rein formeller Natur. Es wird abgehakt, dass etwas gemacht wurde, die Maßnahmen sind aber oft nur organisatorischer oder normativer Art, die dabei nicht die erwarteten Ziele erfüllen.
Was passiert denn jetzt nach dem Scheitern des Gesetzes?
Die Lösung liegt nicht darin, dass wir eine Behörde gestalten oder ausstatten. Die Lösung ist, dass diese Behörde funktioniert. Der Schlüssel sind die Personen, die dort arbeiten. Sie müssen überzeugt sein von dem, was sie machen und sie müssen die Gesetze einhalten. Nur das kann die Lösung sein.
Also das Problem liegt in der Gesellschaft selbst, in der Psychologie der Menschen, oder?
Genau so ist es. Da müssen wir anfangen. Ich kann Ihnen mehrere paradoxe Beispiele nennen. In einem kleinen Ort ist es zum Beispiel selbstverständlich, dass der Oberbürgermeister den Winterdienst seinem Bruder gibt. Für die Menschen dort wäre er ein schwacher Oberbürgermeister, wenn er für seinen Bruder keinen Job findet. Noch ein Beispiel. Auf einer Schulung für Antikorruptionsmaßnahmen stand ein Bürgermeister empört auf und sagte: Wer sind Sie denn, dass Sie mir sagen, ich soll keine Geschenke annehmen? Und ist gegangen. Sie sehen, wir können jeglichen Gesetzesrahmen haben oder neu setzen. Aber das ist nicht die Lösung.
Okay, das war der Vorsitzende von Transparency International Bulgarien, Kalin Slavov. Und ihr habt es gehört, es ist also nicht eine Frage des gesetzlichen Rahmens, es geht vielmehr um die Ausführung und um das gesamtgesellschaftliche Verständnis von Korruption. Aber weil es eben alle in oder viele in Bulgarien machen, ist Korruption salonfähig geworden. Und bevor sich die Mentalität dort nicht ändert, wird sich gar nichts ändern. Da kann EU machen, was sie will. Der neue Korruptionsindex von Transparency International erscheint im Januar. Und da werden wir sehen, welche Auswirkungen das Scheitern dieses Antikorruptionsgesetzes auf die Bewertung haben wird. Ich bin gespannt. So, kommen wir nun zum zweiten sehr wichtigen und aktuellen Thema, nämlich zum Thema Flüchtlinge. Vielleicht habt ihr das gehört, letzten Freitag wurde ein Afghane an der bulgarischen Grenze erschossen, angeblich ohne Absicht. Der Warnschuss ist angeblich abgeprallt und hat den afghanischen Flüchtling erwischt. Und jetzt ist eine Debatte in Bulgarien ausgebrochen, nicht wieso der Polizist, der angeblich sehr erfahren sein soll, diesen Fehler begangen hat, sondern wieso der Afghane auch eine Waffe bei sich trug. Angeblich, wiederhole ich nochmal das Wort. Wobei das Letzte gar nicht bewiesen ist. Das berichteten einige wenige Medien, andere erwähnen das überhaupt nicht, aber darum geht jetzt im Moment die ganze Diskussion. Mehr noch. Ein ehemaliger Minister und der aktuelle Chef des Nationalhistorischen Museums in Bulgarien hat vorgeschlagen, den Polizisten mit einem Orden auszuzeichnen. Und es geht weiter. Gestern haben Menschen auf den Straßen von Sofia protestiert mit Slogans nach dem Motto Bulgarien den Bulgaren. Dabei muss man sagen, ist das Land gar nicht so richtig von der Flüchtlingswelle betroffen wie Serbien, Mazedonien oder eben auch Deutschland. Bulgarien ist, weiß Gott, kein Zielland der Flüchtlinge, das muss man ganz klar sagen. Viele Medien haben sogar von einem Ratgeber berichtet, von einem Ratgeber zur Flucht, Fluchtwegen und Destinationen. Und da stünde als Hinweis für die Flüchtlinge, Bulgarien unbedingt umgehen, schon gar nicht mit dem Gedanken spielen, da Asyl zu beantragen. Und das wissen auch die meisten Flüchtlinge und machen deswegen auch einen großen Bogen um Bulgarien, zumal Bulgarien auch die Grenze zur Türkei dicht gemacht hat mit einem Zaun, schon im letzten Jahr. Aber darüber haben die Medien kaum berichtet. So, aber nichtsdestotrotz wählen einige Flüchtlinge den Weg über Bulgarien, weil der auch halt kürzer ist. Und diese werden oft mit Hassparolen und nicht selten mit Schlägen begrüßt. Ich will euch ein paar Fakten und Zahlen geben, damit es auch etwas konkreter wird. Laut einer Studie sehen 63% der Bulgaren die Flüchtlingsströme als eine Gefahr. Und 82% wollen, dass Grenzkontrollen eingeführt werden. Über die Stimmung im Land habe ich mit einem sehr geschätzten Kollegen und Freund gesprochen. Er heißt Ruslan Trat. Er ist freier Journalist in Bulgarien und ist halb Bulgare, halb Syrer. Er ist auch vor kurzem aus dem Irak zurückgekommen. Vergangenes Jahr war er in Syrien. also er kennt die Situation vor Ort und er kennt die Situation auch in Bulgarien. Wir haben das Interview auf Bulgarisch geführt, deswegen auch hier der Overvoice. Das Timing hat nicht so ganz gut geklappt, weil wir waren verabredet am, wann war das, vor 2 Tagen. Und kurz nach unserem Gespräch ist dann dieser Vorfall passiert an der Grenze. Deswegen konnten wir halt, also zu dem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Interviews wussten wir es nicht. Deswegen sind wir auch leider nicht im Interview auf diesen Vorfall zu sprechen gekommen. Nichtsdestotrotz gibt Ruslan im Interview sehr gute Einblicke in die Denkweise der bulgarischen Gesellschaft und erzählt, wie die Politiker mit diesem Thema umgehen. Also, hört rein. Здрасти, Руслане, мерси много, че въпреки ранния час в петък се съгласи да говориш с мен. Наистина много ти благодаря и много се радвам за това.
Hallo Ruslan, danke, dass du trotz der sehr, sehr frühen Stunde ans Telefon gegangen bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Und du weißt, ich habe dir schon gesagt, wir sprechen heute über das Thema Flüchtlinge und wie die bulgarische Politik und die bulgarische Gesellschaft darauf reagiert. Bevor wir aber über das heute sprechen, lass uns 2 Jahre zurückgehen. 2013 gab es noch viel Empathie für die Flüchtlinge. Ein Schriftsteller hatte sogar offen darüber gesprochen, dass er Syrer bei sich zu Hause aufgenommen hat. Was ist denn alles in diesen 2 Jahren passiert, dass die Stimmung heute so gekippt ist?
Та така драстично да се промени мнението в България?
Държани на медиите още от 2013 година.
2013 haben die Medien viel über den Krieg in Syrien berichtet. Die Menschen waren informiert, es haben sich viele Freiwillige versammelt, die den Flüchtlingen in den Lagern helfen wollten. Doch in der Tat, die Meinung hat sich geändert. Das Thema Syrien ist praktisch aus den Medien verschwunden. Dazu gab es Falschmeldungen, die einen Einfluss auf die öffentliche Meinung hatten. Die Freiwilligen wurden belächelt und diskreditiert. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie es nur aus finanziellen Gründen machten und nicht vom Herzen.
Aber
warum gibt es diese Anti-Stimmung im Land? Bulgarien ist ja gar nicht betroffen von den Flüchtlingsströmen. Es haben nur 12.000 Menschen Asyl beantragt, von denen ja nur ein Bruchteil auf den Entscheid warten werden. Und wir wissen beide, dass viele den Weg Richtung Westen so schnell wie möglich fortführen wollen. Also woher kommt dieser Hass?
Viele nationalistische Parteien und Organisationen haben Kampagnen gefahren und genau diese ethnische Karte ausgespielt. Die Nationalisten in Bulgarien haben viel Zulauf bekommen. Die Internetseiten, die ihnen nahestehen, haben die Meinung geschürt und verschärft. Mit Kommentaren und Artikeln über Flüchtlinge, die entweder etwas geklaut haben oder gewalttätig waren, wurde die Öffentlichkeit aufgebracht. Über solche Fälle wurde übermäßig berichtet. Das Bild der Flüchtlinge hat sich dadurch verändert und die Akzeptanz in der Bevölkerung sank. Die Medien, die dem ein anderes Bild entgegensetzen wollten, haben entweder eine geringe Reichweite oder waren zu wenige. Meine Meinung ist, dass der Bulgare nicht mit dem Gedanken geboren wird, ich hasse Syrer oder Afghanen. Es wird ihm eingeredet, dass er das tun soll. Und wenn eine starke Alternative fehlt, dann wird der Hass salonfähig.
Was für Konzepte haben die Politiker? Wie reden sie drüber?
Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo wir auf politischer Ebene Reaktionen gesehen haben, fehlen diese in Bulgarien. Auf Regierungsebene wurden die Aussagen auf das Minimum reduziert und wenn, dann waren es inhaltslose und unbegründete Fakten. Zum Beispiel hat der Außenminister Bulgariens in einem Morgenmagazin gesagt, dass die meisten Menschen, die zu uns flüchten, Wirtschaftsmigranten seien. Du weißt, welche Konnotation dieser Begriff hat. Er hat keine Fakten gegeben. Wir wissen, dass sich diese Aussage in einer Minute widerlegen lässt. Aber seine Aussage zirkuliert. Die Menschen haben das so wahrgenommen, weil es ja der Außenminister gesagt hat.
Bulgarien im Gegensatz zu Ungarn oder auch zu Rumänien hat den EU-Plan zur Verteilung der Flüchtlinge unterschrieben und jetzt soll Bulgarien 1200 Menschen aufnehmen. Wie hat sich das auf das Rating von Ministerpräsident Bojko Borisov ausgewirkt?
Тази тема в момента не се обсъжда.
Das Thema wird gar nicht diskutiert. Es ist nicht in der Öffentlichkeit präsent. Wieso? Weil wir kurz vor den Kommunalwahlen stehen. Vor einigen Wochen war das Thema Flüchtlinge ein Top-Thema. Jetzt spricht man nur drüber, wenn es um die Stärkung der Außengrenzen geht. Mehr nicht.
Bulgarien ist eigentlich kein homogenes Land wie andere EU-Länder, wie die Slowakei zum Beispiel. Hier leben historisch bedingt Muslime, Roma und andere Ethnien. Ist die bulgarische Gesellschaft nicht daran gewöhnt, neue Mitbürger als Nachbar zu haben?
In den vergangenen Jahren haben die Politiker dieses ethnische Thema vor allem bei Wahlen ausgenutzt. Die verschiedenen Ethnien, die in Bulgarien seit Jahrhunderten leben, werden gegeneinander ausgespielt. Themen wie die Wiedergeburt, eine Zeit der zwanghaften Assimilierung von bulgarischen Türken in die Gesellschaft, werden nicht aufgearbeitet. Auch andere Themen werden nicht diskutiert, weil sie unangenehm sind, weil sie Fakten ans Licht bringen können, die problematisch für die Gesellschaft sein könnten. Es gibt keinen Dialog in Bulgarien. Jeder gibt eine Meinung ab, es gibt Monologe, aber keine Dialoge. Es gibt wenig Bereitschaft, einen gemeinsamen Nenner zu suchen. In den 90ern war die Euphorie, der Dialog groß, aber das ist nach der langen, wirtschaftlich schweren Transformationsphase abgestumpft.
Welche Richtung wird Bulgarien einschlagen? Ein Bulgarien à la Orban?
Личното ти мнение, на къде върви България? Към една България ала Орбан или как мислиш?
Много изкушаващо да кажа да, че върви.
Die Versuchung ist da zu sagen, dass Bulgarien sich in diese Richtung entwickelt. Alles besorgniserregende Tendenzen dafür gibt. Aber ich bleibe optimistisch, weil es noch eine alternative Meinung im Land gibt. Die Politiker liebäugeln mit Orbans Politik. Nicht wenige Medien behaupten, dass Orbans Politik gelungen ist, aber es gibt glücklicherweise auch Stimmen, die sich dem entgegensetzen. Und es gibt EU-Instrumente, die ein solches Abrutschen aufhalten können.
Glaubst du, dass diese EU-Mechanismen überhaupt effektiv sind?
Ja, ich denke, im bulgarischen Fall sind sie effektiv. Orban konnte sich das erlauben, aber auch erst abhängig von der EU, zumindest finanziell. Die EU kann mit einem Finanzierungsstopp drohen, denn die EU hat Werte und Prinzipien, an die sich alle halten müssen.
Има едни заложени ценности, които трябва да бъдат възприети от всички.
Sagt mein Kollege Ruslan Trat, mit dem ich vor wenigen Tagen gesprochen habe. Zum Schluss meinte Ruslan, er sei optimistisch. Das sind aber nur wenige Bulgaren. Und das führt uns nämlich zu unserem letzten Thema, zu dem Thema Pessimismus. Bulgarien führt nicht nur die Korruptionsstatistiken an, sondern auch die Traurigkeitsindizes. Die Bulgaren sind weltweit die traurigsten und die pessimistischsten Menschen. Zu diesem Thema habe ich jetzt keinen Gesprächspartner, deswegen philosophiere ich mal ein bisschen. Aber ja, auch zum Philosophieren braucht man handfeste Beweise, daher hier ein paar Zahlen und Fakten. Bulgarien ist das ärmste Land der EU mit einem Bruttoinlandsprodukt, das nicht einmal die Hälfte vom durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukt in der EU ist. 2013 hat fast die Hälfte der Bulgaren, also insgesamt 43%, haben angegeben, ich zitiere, ernsthafte materielle Einschränkungen zu erleiden. Das hat Eurostat gemessen, das ist das Statistikamt der EU. Und Eurostat misst diese Einschränkungen durch die Fragen, ob die Menschen ihre Miete zahlen können, ihre Stromrechnung zahlen können, die Wohnung heizen können, genug Proteine essen, eine Woche Urlaub im Jahr nehmen und ob sie sich eine Waschmaschine und ein Telefon leisten können. Also das sind quasi die Maßstäbe dafür. Die Alten hängen fest noch im Sozialismus. Sie hegen noch diese romantische Vorstellung an den Sozialismus nach dem Motto, damals war alles besser. Und ja, das war es auch für sie, denn sie hatten Arbeit. Das Gesundheits- und das Bildungssystem war kostenlos. Alle wurden versorgt. Gut, über die Qualität kann man natürlich streiten, aber die Leistungen waren da. Die junge Generation von heute, die können sich natürlich an die Zeit nicht mehr erinnern, also an die sozialistische Zeit. haben also eigentlich keinen Vergleichsgegenstand, aber das brauchen sie auch nicht, um genauso pessimistisch nach vorne zu schauen wie ihre Eltern und ihre Großeltern. Ein Beispiel, vor 2 Jahren hat sich ein junger Mann in Varna, das ist eine Stadt am Schwarzen Meer, aus Protest angezündet. Ich glaube, er ist auch daran gestorben. Danach haben sich andere junge Menschen in Brand gesetzt, aus Protest gegen die politische Elite, gegen die korrupte Gesellschaft, gegen die Perspektivlosigkeit. Und nach diesen traurigen Vorfällen ist etwas passiert in der Gesellschaft. 2013 war ein Jahr der Proteste, ein Jahr der Hoffnungen in Hoffnung in Bulgarien. Damals sind viele Tausende, meistens junge Menschen, auf die Straße gegangen und haben wochenlang und auch monatelang gegen das Elend im Land protestiert. Es war ein Hoffnungsschimmer. Und ich habe auch gehofft, dass sich da was tut, aber 2 Jahre später dasselbe Elend, dieselben Politiker, nichts hat sich geändert. Ich habe diesen Sommer auch mit Menschen gesprochen, die damals sehr aktiv an den Demonstrationen teilgenommen haben und sie sind enttäuscht. Also sie glauben nicht mehr, dass sich bald was tut im Land. Und dieser ganze Elan, die ganze Euphorie von 2013 ist weg. In der Luft ist nichts mehr zu spüren und am Horizont ist auch kein Hoffnungsschimmer zu sehen. Ja, wenn ich mich jetzt höre, dann ja, trage ich eigentlich auch zu dieser Traurigkeitsstatistik bei. Aber so ist es leider, so sehe ich das zumindest. Meiner Meinung nach, wenn sich die politische Kultur nicht ändert, dann wird es Bulgarien sehr, sehr schwer haben. Wenn die alle jetzt nicht aus diesem Koma aufwachen und die ganze Elite über Nacht mit jungen, progressiven, intelligenten und nicht korrupten Menschen ausgetauscht wird, dann weiß ich auch nicht. Also, ich werde im Frühling jedenfalls wieder für ein paar Wochen nach Bulgarien reisen. Mal schauen dann, was für ein Wind dann weht. So, das war's für heute. Eigentlich wollte ich euch nicht mit diesem pessimistischen Ausblick alleine lassen, aber tut mir leid, irgendwie hat sich das jetzt so ergeben. Das Thema hätte ich, glaube ich, an zweiter Stelle oder sowas erwähnen sollen. Nun gut, das war es jedenfalls von Balkan Perspectives und von Bulgarien. Ich freue mich auf Feedback, auf Kritik und ja, vergesst das Lob auch nicht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.